Ausgabe 80 des Science-Busters Podcast und heute beginnen wir mit einem Zitat von Heinz Oberhummer, theoretischer Physiker, Mitbegründer der Science-Busters, leidenschaftlicher Alpaka, Liebhaber. Es lautet, das Universum
ist so cool.
Willkommen zur 80. Ausgabe des Science Busters Podcast, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber Florian Freistetter, Astronom. Hallo.
Hallo.
Und der Grund ist vielfach erfreulich, methodisch inkorrekt, also die beiden Physiker, die man auch hört und sieht dabei und wenn es noch dabei gibt, davon später mehr. Aber herzlich willkommen einmal Nikolaus Wörl. Hallo.
Hallo.
Und Reinhard Remfort. Hallo.
Hallo.
In Ausgabe 79 war Barbara Lahr zu Gast, Verkehrswissenschaftlerin an der TU Wien. Und wir haben naheliegenderweise gesprochen über Verkehr, warum's, wann, wie viel davon gibt, wer dafür verantwortlich ist, warum's so weit gekommen ist, was man dagegen tun kann oder ob man was dagegen tun soll, wer von weniger Verkehr profitieren würde, warum's die autofreie Stadt noch immer nicht gibt, warum Projekte wie die Ostumfahrung in Wiener Neustadt oder der Lobautunnel noch immer allen Ernstes diskutiert und schlimmstenfalls auch gebaut werden und ob man sich wirklich aussuchen kann, wie man sich fortbewegt, also ob wirklich alle die sogenannte Freiheit der Verkehrsmittelwahl haben. Heute geht es um ganz was anderes. Kurz zusammengefasst geht es um Kristalle, Diamanten, Nanostrukturen, Radlager und Titan, zumindest darum. Und Florian, Reinhard und Nikolaus, ihr kennt euch ja schon viel, viel länger. Du warst, glaube ich, schon in Folge 8 einmal zu Gast oder bist du zumindest vorgekommen in Methodisch Inkorrekt?
Nein, zu Gast war ich noch nie bei Methodisch Inkorrekt. Ich habe aber tatsächlich geschaut, wann wir uns das erste Mal auf irgendeine Art getroffen haben und habe kürzlich nochmal geschaut in euren Shownotes, wo ich da auftauche, weil in den späteren Folgen weiß ich ja, da kannten wir uns schon und ihr habt ab und zu mal ja im Podcast gesagt, vielleicht kann Florian das beantworten und dann habe ich eure astronomischen Fragen beantwortet und euch das geschickt, aber tatsächlich gab schon in Folge 8 im Jahr 2013 einen Kommentar bei euch in der Folge, wo irgendwer was über die Rotverschiebung, glaube ich, wissen wollte und die Frage hast du, Nikolas, beantwortet mit einem Verweis auf meinen damaligen Blog im Internet. Also selbst da ganz zu Beginn bin ich schon vorgekommen in eurem Podcast.
Den es ja seit 2013 gibt. Ich glaube, Mai 2013 war die erste Ausgabe. Genau. Und in Folge 23, wenn ich es richtig lese, bist du dann das zweite Mal vorgekommen.
Ja, ich habe jetzt nicht alles nachgeschaut, aber es ist dann hat anscheinend schon Tradition gehabt, dass ihr bei astronomischen Fragen immer wieder verweigert habt und die Antwort ausgelagert.
Naja, verweigert würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich
doch, ich würde sagen verweigert. Ich würde sagen verweigert.
Es ist ja eine ganz wichtige Kompetenz auch von WissenschaftlerInnen zu wissen, wo sie Experte sind und wo nicht.
Allerdings,
und genau da ist natürlich dann der Grund gewesen, dass wir gesagt haben, okay, das kann Florian einfach besser beantworten. Ja, und
sollte mich jemals jemand was über Materialwissenschaften fragen, dann leite ich das gerne an euch weiter.
Ein sehr schönes Stichwort, wo man Experte ist und wo nicht. Und deshalb habe ich auch auf diese Folgenstruktur hingewiesen. In Folge 83 sind wir als Science-Busters das erste Mal vorgekommen, war ich im Podcast und das kann man sogar als Tonbeispiel nach. Hören.
War ich noch Mittwoch? Ich glaube Mittwoch bei den Science Busters mit Florian Freistetter. Und? Fand ich ganz gut, tatsächlich. War ganz nett. War eine nette Unterhaltung. Kannst du mit aufhören? War ganz gut, war anders als wir es machen würden, würde ich sagen. Ja. Also es richtet sich meiner Meinung nach deutlich an ein älteres Publikum.
Ich muss zugeben, ich habe davon noch nie, man könnte ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen Ausschnitt meinem auf YouTube
finde sehen. Finde es auf YouTube
rein. Ich habe da noch nicht reingeguckt, muss ich sagen.
Also man merkt dem Ganzen halt an, dass es aus Österreich kommt. Also wir sind ja in Österreich recht bekannt. Und der Humor ist auch nicht so ganz meins. Aber war halt ein unterhaltsamer Abend. Also die Karten sind wohl, ich glaube, also die sind nicht ganz so billig. Ich glaube so knappe 30 Euro und ich weiß nicht, ob ich die dafür aus, also ich wenn ich ehrlich in mich hineinhorche, würde ich das nicht dafür ausgeben. Also, ich sag mal so, ich habe mir die Show angeguckt, fand die ganz gut, habe aber gedacht, das könnten wir besser.
Super. Das Internet vergisst nicht.
Ich möchte bitte gehen.
Das Internet vergisst nicht, Reinhard.
Ja, aber interessant ist, wenn ihr euch diese Folge anhört, Folge 83 war es, 83 glaube ich oder 89, dann habt ihr in der Folge dann tatsächlich angefangen, konkret zu diskutieren, dass ihr eben auch auf die Bühne wollt und wie ihr das genau macht. Also kann man sagen, weil Reini uns gesehen hat und gesagt hat, das kann ich besser, gibt es jetzt methodisch inkorrekt auf der Bühne.
Und man muss dazu sagen, unsere Tickets sind nicht billiger, sondern teurer. Ja,
aber jetzt erst.
Ja, genau, das muss man
wirklich. Inflation, hallo, wann war das denn bitte?
Ich glaube 2017 war das.
Ah.
Ja, das war die Premiere unserer Show Bierstern. Also das war unsere Biershow, die haben wir die Premiere in Mainz gehabt und da hatten wir noch ein paar Karten verlost, glaube ich. Und die hast du, beziehungsweise deine Frau, und hat die für dich gewonnen. Und dann warst du in der Show und ich kann mich erinnern, dass wir nachher dann am Büchertisch, wo wir auch Bier, selbstgebrautes Bier ausgeschenkt haben, jemand stand und sagte, ach guck hier, Reinhard von Methodisch Inkorrekt. Und ich habe zwar gewusst zu dem damaligen Zeitpunkt, dass es Methodisch Inkorrekt gibt, aber ich habe nicht gewusst, wer ihr seid. Und ich glaube, wir haben uns damals auch nicht wirklich gesprochen oder sowas. Also wir waren beide da, aber wir haben, glaube ich, nicht miteinander gesprochen und ja, offensichtlich, weil du das alles so, du hast gemeint, das kannst du besser. Muss er nicht reinbenutzen. Nee.
Können wir vom Nikolas bitte auch noch peinliche Zitate rausnehmen?
Man muss aber allerdings auch sagen, zu dem Zeitpunkt haben wir zwar schon auf Bühnen gestanden, allerdings, glaube ich, noch nicht als Methodisch Inkorrekt, aber wir kamen eher so aus der Richtung ursprünglich, dass wir mal, also gut, Science Slam hast du natürlich gemacht oder wir beide gemacht, aber wir haben, was so Bühnenshows betrifft, vor allem für Kinder gespielt. Deswegen, glaube ich, auch deine Aussage,
das mit dem älteren Publikum.
Wir sind ein jüngeres Publikum, weil wir wirklich überhaupt keine Erfahrung hatten mit Erwachsenen, sage ich jetzt mal, zu dem Zeitpunkt.
Ja, und mittlerweile habt ihr auch jede Menge Bühnenerfahrung und wisst auch, dass es immer einen Unterschied macht, ob man jetzt eine Premiere zum Beispiel spielt oder eine spätere schon. Das, was Reinhard gesehen hat, war die allererste Aufführung dieser Show. Also
das muss man vielleicht uns zugute halten und aber dir, Reinhard.
Ich habe riesen Respekt davor.
Wir haben keine Vorpremieren gespielt damals, was wir mittlerweile aber ganz streng machen und dadurch ist die Premiere ja viel besser. Und was eben Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen immer wieder gemacht haben, und es war schwierig, ihnen das auszutreiben in den letzten mehr als eineinhalb Jahrzehnten, ist, wenn sie auf der Bühne stehen und sie reden über ihr Fachgebiet und es ist jemand im Publikum, der sie auch gut auskennt und das wissen sie, dann relativieren sie und sind zurückhaltender und lassen nicht so sehr die Sau raus. Und das hat der Helmut in dem Fall gemacht, weil die Fachkraft auf seinem Gebiet, damals über das er referiert hat, ist im Publikum gesessen. Oh, wow. Die war eben aus der Gegend. Und da war er fast, also er kennt ja den akademischen Alltag, da war er fast ein bisschen untertänig und wollte eigentlich einen guten Eindruck als Akademiker machen und weniger als Rampensau. Und das war natürlich der Show so mittelprächtig zuträglich.
Ja, wir haben viel gelernt, was so Live-Veranstaltungen angeht, gerade Premieren. Ich erinnere mich da mit Freude und auch Schrecken an unsere Premiere, als wir als Methodisch Inkorrekt das erste Mal, also nach der Folge 100, die haben wir irgendwie als Live-Show gemacht, aber als wir dann mit unserer ersten Tour tatsächlich, unseren ersten Termin haben wir in München gemacht, im Lustspielhaus so im Kleinen, an zwei Abenden hintereinander. Und am ersten Abend dachten wir, dass es eine gute Idee wäre, in einer Nummer Quantenkryptographie auf der Bühne mit einem Publikumexperiment zu erklären und haben, während wir es gemacht haben, nach 10 Minuten gemerkt, das sollten wir lassen. Und haben so ein Publikum geguckt, haben so gesagt, kann da noch irgendjemand folgen? Und man hat so ein Publikum nur so, nee, gehört. Aber okay, wir lassen es jetzt, wir streichen das und machen mit der nächsten Nummer weiter.
So viel zu, wir machen es besser.
Ja, genau.
Also wir haben ja auch viel gelernt. Also wenn man es dann erstmal macht, dann merkt man, wie schwer es ist, auf Bühnen zu stehen. Anonym ins Internet zu senden in so einem Podcast ist eine Sache. Aber auf Bühnen zu stehen, ist nochmal ganz, ganz speziell, weil man ein sehr diverses Publikum erreichen muss. Das ist schon schwierig. Also.
Aber ist auch schön. Also macht auch Spaß, weil man so direktes Feedback hat. Also man bekommt direkt was zurück vom Publikum. Wenn wir uns irgendwie jetzt einmal die Woche über Wissenschaft unterhalten, ist das ja so ins Blaue hinein. Mhm. Da bekommen wir auch Feedback mit Verzögerungen. Und ich finde es auf der Bühne so schön, dass man so ein direktes Feedback hat.
Ja, aber sein Publikum mal sieht, ne?
Ja,
also
genau.
Wirklich auch sieht, wie unterschiedlich die sind. Also wir dachten halt immer auch so ein bisschen wieder genau das, was Reinhard da gerade gesagt hast, ne? Wir haben so ein junges Publikum. Stellt man sich mal so vor, ne? Irgendwie so die 20, 25-jährigen Internetgeneration so. Stellt sich dann raus bei den Auftritten, dem ist nicht so, ne? Manchmal fragt man sich, will der wirklich zu uns oder in den Nachbartheatersaal? Und dann stellt man fest, die kennen uns. Und das ist wirklich schön, ne?
Also da hatten wir mal so ein Rentner-Ehepaar. Also wir stehen ja häufig an der Tür und begrüßen die Leute noch, die zur Show kommen und so. Und nebenan war eine Theatervorstellung, glaube ich, im Theater aus Stuttgart. Und wir waren der festen Überzeugung, die sind im falschen, also die wollen in den falschen Raum. Und dann kamen die auf uns zu und begrüßen uns mit Nikolas Reinhardt. Und wir dachten so, okay, komisch. Also es ist bei diesen Live-Veranstaltungen wirklich schön mal zu sehen, was da für ein Publikum ist, wie bunt gemischt die sind, wie bunt gemischt auch das Interesse für Wissenschaft ist. Ist super.
Es ist ja ganz heilsam zu sehen, dass man selber nicht mehr der Jüngste ist. Man hat sich ja selber viel jünger abgespeichert, als man auf andere wirkt.
Ja.
Und ist aber gar nicht mehr so jung dann, wenn die Kinder mal anfangen größer zu werden oder wenn man mal eine Zeit lang mit dem Studium fertig ist, dann beginnt man dann doch älter zu werden. Und dann sind diese Rentner-Ehepaare gar nicht mehr so weit weg, wie man glaubt.
Ja, es ist wie meine Großmutter, die ist 90 mittlerweile. Mein Großvater ist, glaube ich, 93 und selbst die erzählt immer, sie waren jetzt wieder hier und dort und nur alte Leute waren da.
Um auf die Quantenkryptographie zu sprechen zu kommen, weil das ist eine ganz schöne thematische Parallele zu der Entstehung oder zumindest einer sehr frühen Vorform der Science Busters, weil die lange Nacht der Forschung gibt's ja schon seit einigen Jahren. Ich glaube, 2005 hat das erste Mal in Österreich stattgefunden und da war ich gedungen, von einem Professor von der TU Wien doch zu helfen, Quantenkryptographie-Ballett zu machen, um dem Publikum Quantenkryptographie zu erklären. Ich habe das, glaube ich, selber damals nicht begriffen gehabt, dass das ist Alice und Bob sind, glaube ich, die Namen und wer da was sehen kann und wer was nicht sehen kann und wo sie da irgendwas umdreht. Und so haben wir versucht zu vertanzen.
Gibt es denn davon noch Spuren im Internet?
Na, das ist leider nicht mitgeschnitten worden, das würde ich gerne sehen.
Ja, aber das spricht ja nichts dagegen, das neu aufzuführen. Demnächst in einem Theater in ihrer Nähe, Science Buster featuring Mint Correct mit dem Quantenballett.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Quantenkryptographie-Ballett klingt wie was junge Menschen in die Theater lockt.
Ja, aber ich glaube, es war ganz gut aufbereitet, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden, weil ja noch ganz vor den Science Busters und diese eineinhalb Jahrzehnte Stundenwiederholung haben wir ja dann doch ein bisschen sattelfester in vielen Dingen gemacht, die ich vorher überhaupt nicht gekannt oder gewusst habe. Aber zur selben Zeit, wie ich da versucht habe, Quantenkryptographie tänzerisch mit anderen gemeinsam dem Publikum näher zu bringen, sind in einem großen Hörsaal Heinz und Werner das erste Mal in der Öffentlichkeit aufgetreten und haben einen ihrer berüchtigten frühen Auftritte hingelegt, nämlich sie sind, habe ich eh schon oft erzählt, aufgetreten, haben das Publikum begrüßt, haben beide ungern das letzte Wort dem anderen überlassen. Das heißt, das hat schon einmal eine Zeit lang gedauert. Dann haben sie einen gesamten Film vorgespielt. Dann sind sie inzwischen essen gegangen, dann sind sie zurückgekommen, haben den Film besprochen und dann noch Fragen beantwortet. Also es war dann doch deutlich zu lang, weshalb der Heinz dann nachher beschlossen hat, es wäre günstig, wenn das wäre moderiert.
Ja, sehr gut,
und dann ist der Anruf an mich gekommen. Also die Quantenkryptographie und die lange Nacht der Forschung sind dann doch zwei Brücken, die zur Verleihung und dem Grund, warum ihr in Wien seid und heute bei uns im Podcast, weil ihr eben am 24. Mai den Heinz Oberhummer Award bekommen haben werdet, weil wenn das ausgestrahlt wird, also wenn wir es online stellen, ist der 10. Juni, da wird unter Umständen Europa gerade eine verheerende neue Zusammensetzung im Europaparlament bekommen haben am Vortag, man weiß es noch nicht genau, aber wir nehmen das am Tag vor der Preisverleihung auf und erstmals wird der Preis in der langen Nacht der Forschung in Wien vergeben. Am Heldenplatz, und um mit Herrn Karl zu sprechen, es war feierlich ein Taumel, wie er damals eben den Auftritt von Adolf Hitler paraphrasiert hat in Herrn Karl, aber diesmal soll es ein Taumel sein, der positiv in Erinnerung bleibt.
Ja, wir fühlen uns sehr geehrt. Also ich erinnere mich noch ganz gut, als wir informiert wurden, dass wir ausgewählt wurden für diesen Award. Es war relativ spät am Abend und ich habe dir dann eine Nachricht geschickt und gesagt, du musst die E-Mail dir angucken. Wir sind vorgeschlagen für den Preis und das ist für uns eine absolute Ehre, weil wir dafür nie angetreten sind, irgendwie so Preise zu gewinnen, sondern wir haben halt Wissenschaft gemacht immer, weil es uns Spaß gemacht hat und auch Wissenschaft kommuniziert, weil es uns einfach nur Spaß gemacht hat. Und dass wir jetzt irgendwie dafür ausgezeichnet werden, dass wir es so lange machen und möglicherweise dann auch nicht so schlecht machen, ist eine große Ehre, aber wir tun uns mit sowas auch ein bisschen schwer, ne? Weil wir, ja, ist neu für uns, sagen wir so.
Lob annehmen ist immer schwierig.
Ja, ja.
naja, so schwer ist es nicht, das kann man schon lernen und dann funktioniert es ganz gut. Aber es ist ja nicht der erste Preis, die erste Auszeichnung, die ich bekommen habe. So gibt es ja mehrere, oder?
Ja, wir haben schon Preise bekommen und wir haben uns über jeden Preis auch gefreut. Aber das ist sicherlich der, der am höchsten, also die höchste Sichtbarkeit mit Sicherheit hat. Also Goldener Blogger haben wir auch schon mal gewonnen. Also wir freuen uns natürlich über jeden Preis, aber ist schon speziell, muss ich sagen. Also gerade auch dieser Preis kommt halt von Leuten, die sich auskennen mit Wissenschaftskommunikation, die es selber lange Jahre machen. Dann natürlich im Gedenken an ein großes Vorbild der Wissenschaftskommunikation. Damit ist natürlich die Höhe dieses Preises für uns nochmal eine ganz andere Höhe einfach.
Ja, und es gibt 20.000 Euro dazu.
Ja, das auch. Das Finanzamt freut sich. Auch die Reihe der anderen Preisträger bisher ist halt eine Ehre, in dieser Reihe stehen zu dürfen.
Habt ihr denn Heinz eigentlich aus der Ferne gekannt? Habt ihr von seiner Existenz gewusst?
Also persönlich habe ich ihn nie kennengelernt und du, glaube ich, auch nicht. Ne? Aber ich habe von seiner Existenz deswegen gewusst, weil als wir angefangen haben, Wissenschaftskommunikation zu machen, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das zu Zeiten des Podcasts war oder sogar noch davor, als wir so ein bisschen in Museen, sage ich jetzt mal, für Kinderveranstaltungen gemacht haben. Da ist mein Vater zu mir gekommen. Mein Vater ist Geophysiker. Das heißt, er kennt sich mit Wissenschaft aus und liebt auch Wissenschaftskommunikation. Und der ist zu mir gekommen und hat gesagt, ihr müsstet eigentlich so machen wie Oberhummer. Und hat mir dann auf Dreisat, glaube ich, Ausschnitte gezeigt und hat gesagt, so muss man das machen. Und deswegen war der Erste, den ich informiert habe, dass wir diesen Preis gewonnen haben, war auch mein Vater natürlich, weil ich ihm sagen wollte, okay, das bedeutet dir jetzt sicherlich was, dass wir da irgendwie so in seinem Namen ausgezeichnet werden. Und ja, er hat ihn auch sehr gefreut.
Der Vater ist ein ganz gutes Stichwort. Wir waren heute, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, in der Deutschen Botschaft. Das hat schon Tradition mittlerweile. Gott sei Dank sind die Botschaften in Wien so freundlich. Jedes Mal, wenn wir Preisträger auszeichnen wollen mit dem Heinz-Oberhummer-Award, fragen wir in der jeweiligen Landesbotschaft, ob wir vorher vorbeikommen können zum Empfang. Heute waren wir wieder in der Deutschen Botschaft und auch da hast du von deinem Vater erzählt und dass der direkt, indirekt, aber auf jeden Fall nicht ganz unbeteiligt daran war, dass du Physiker geworden bist.
Ja, genau. Ich habe gesagt, wie wichtig Vorbilder sind. Da sind wir natürlich wieder bei der Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, wir brauchen gute Vorbilder. Zum Beispiel auch dieses Problem, dass wir in der Physik zu wenig Physikerinnen haben. Das kriegst du eigentlich nur dadurch gelöst, dass du mehr Sichtbarkeit schaffst von weiblichen Vorbildern. Und genauso war es bei mir jetzt auch. Also ich bin jetzt nicht weiblich geworden, aber ich hatte gute Vorbilder. Also wir haben über die Sendung mit der Maus heute Morgen gesprochen, die natürlich ein Erklärvorbild war und ähnliche Formate, die es damals im Fernsehen gab. Und natürlich auch mein Vater, der eben Dinge erklären konnte, der mich mit in die Uni genommen hat und wo ich dann in dieser Welt war, die mich einfach fasziniert hat. Und genau, das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wesentliche, oder vielleicht nicht das Wesentliche, es ist auch wichtig, in der Wissenschaftskommunikation Wissenschaft zu erklären, aber diese sichtbaren Vorbilder zu haben oder Menschen, die in der Wissenschaft sind, das ist ganz, ganz wichtig, insbesondere wenn es dann auch zu Vertrauen in die Wissenschaft geht.
Das war ja einer der Gründe, warum wir auf der Bühne begonnen haben, den Heinz musizieren zu lassen, was man ja, also ich formuliere es ganz gern so, man vergisst es nicht mehr, wenn man es einmal gehört hat. Und er ist leidenschaftlich und wirklich auf eine Art beherrscht, die man nur ihm verziehen hat und nachgesehen hat und begeistert war. Und wir zeigen gern Kindheitsfotos her, Jugendfotos, also wirklich lauter Zeug, das man eigentlich gern unter Verschluss haben möchte oder nur Menschen anvertraut, mit denen man intim ist, um eben dem, was Wissenschaftler, Wissenschaftlerin heißt, Fleisch zu geben, dass das halt normale Menschen sind. Deshalb schenken wir immer was aus oder verschenken am Ende der Show Dinge, die wir während der Show zubereiten, damit uns die Leute eben nahe, also ich bin ja kein Wissenschaftler, aber damit die Leute den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen nahe kommen können, Fragen stellen können und sehen, sind eh normale Menschen. Weil das, was ja Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gern abgesprochen wird, ist, dass sie Menschen sind, die in der Welt auch leben wollen, die auch Kinder haben, die wollen, dass es für die Kinder ein schönes Leben gibt, sondern denen wird ja gern unterstellt, die forschen nur herum und machen dann irgendwas und dann sind sie mehr oder weniger die Handlanger von Dr. Mabuses, aber haben mit dem echten Leben nichts zu tun. Wie war es denn bei dir, Reinhard? Wie bist denn du zur Physik gekommen?
Es war gänzlich anders tatsächlich, weil meine Eltern haben nichts mit Wissenschaft am Hut, also gar nichts. Meine Mutter war halt Hausfrauenmutter, wie es so in den 50er Jahren ja häufiger mal üblich war. Ich habe noch vier Geschwister, also wir waren fünf Kinder zu Hause. Mein Vater hat in der Fabrik, also genau genommen in der Brauerei gearbeitet und wir hatten sehr wenig Berührungspunkte mit akademischem Leben, um nicht zu sagen gar keine. Also meiner Mutter war es sehr wichtig, dass mein Bruder und ich, also die Jüngsten, irgendwie, wenn es geht, irgendwie Abitur machen und dann vielleicht studieren gehen. Haben wir gemacht. Ich bin dann über Umwege irgendwie tatsächlich in der Physik gelandet. Ich habe eigentlich erst gedacht, ich mache irgendwie was mit Maschinenbau, auch inspiriert von der Sendung mit der Maus, von diesen tollen Videos, wo man sieht, wie Büroklammern gemacht werden und so. Fand ich immer alles toll, als Kind unglaublich interessant. Habe dann im Studium aber relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht so, also für mich nicht das Richtige war und habe mich dann halt umgeguckt und das, was ich in der Schule schon immer ganz gut konnte, war halt Physik. Und diese Kommunikationsecke, die kam bei mir auch sehr früh eigentlich dazu, weil dadurch, dass meine Eltern gar keine Berührungspunkt mit irgendetwas aus der Richtung haben, habe ich denen immer erklärt, was ich gemacht habe. Also ich habe denen erklärt, was ich in den Vorlesungen gelernt habe oder irgendwelche Experimente. Meine Mutter war, glaube ich, die interessierteste Zuhörerin, die ich mir hätte vorstellen können. Die hat sich alles angehört und denen musste ich das halt teilweise sehr, sehr vereinfacht erklären. Also mit Händen und Füßen und Elektronen aus Smarties oder so, weil die halt keinerlei Grundbildung in diese Richtung hatten. Ich glaube, das war für mich ein Teil, wie ich gelernt habe, wie ich Leuten Wissenschaft erklärt, die eigentlich nichts mit Wissenschaft zu tun haben.
Helmut Jungwirth, der ja schon vorgekommen ist heute, der hat ganz ähnlich beschrieben, wie er zur Wissenschaftskommunikation gekommen ist, nämlich immer, wenn er versucht hat, als Mikrobiologe seinen Eltern zu erklären, ja, was er macht, ist er kläglich gescheitert. Sie waren froh, dass es ihm gut geht. Und dann hat das Gespräch einen anderen Verlauf genommen. Und so hat er sich dann bemüht, eine Form zu finden, wie man den Menschen denn erklären kann, was er macht, weil er der Meinung war, ähnlich wie der Heinz oder wie ihr oder wir auf der Bühne, dass es notwendig ist, die ja zum Teil sehr, sehr komplizierte Forschung wenigstens in Grundzügen so begreifbar zu machen, damit man nicht irgendeinen Unsinn davon glauben muss. Und ist so zur Kommunikation gekommen und dann letztlich zu den Science Busters. Also Eltern, denen man nicht erklären kann, was man oder kaum erklären kann, was man studiert, das ist vielleicht ein ganz gutes Hilfsmittel. So wie es
Training. Ja, das ist ein sehr gutes Training.
So wie es früher bei den Solo-Kabarettisten in Österreich war, die haben fast alle ministriert. Um dann später auf die Bühne zu gehen, ist es vielleicht ein gutes Training, wenn man Eltern hat, die nicht wissen, was man studiert.
Aber darf ich sagen, man sollte auch nicht zu viel Ehrfurcht vor der Kommunikation haben. Also ich finde schon, dass Wissenschaftler in sich trauen sollten, rauszugehen und zu erklären, was sie tun. Also ja, es ist schwer, Dinge gut zu erklären, aber das Publikum ist auch wahnsinnig dankbar, wenn man es versucht. Und es gibt so ein Zitat von Julika Griem, das fand ich immer ganz anschaulich. Die hat davon gesprochen, in der Wissenschaftskommunikation sollten wir zärtlich überfordern. Also das Publikum mag das auch, zärtlich überfordert zu werden. Also manchmal, gerade bei Themen, bei denen wir uns ein bisschen auskennen, so driften wir auch ab und gehen zu tief in die Physik rein. Mhm. Aber unser Publikum verzeiht das, weil sie sagen, okay, wir haben vielleicht jetzt nicht alles verstanden, aber das klang irgendwie sinnvoll. Und auch da liegt schon Wert in der Wissenschaftskommunikation drin, dass die Menschen merken, okay, die Leute haben wirklich Ahnung davon, was sie reden. Und da muss nicht alles ankommen. Nicht jeder kleine Fakt muss ankommen, um trotzdem etwas Gutes für die Wissenschaftskommunikation gemacht zu haben. Also wir brauchen viel, viel mehr kommunizierende Wissenschaftler. Traut euch, probiert euch aus, meinetwegen als erstes bei den Eltern. Aber dann geht auch auf Bühnen oder in Podcasts und versucht, euer Thema zu kommunizieren.
In aller Regel können das die Leute eh. Wir haben eben diese Kooperation mit der Uni Graz, der TU Wien. Und die Kooperation besteht unter anderem darin, dass wir, was sie für uns auch gut trifft, weil uns das auch zu Pass kommt und interessiert, Forschung von den jeweiligen Universitäten vorstellen, ein, zwei Folgen pro Kalenderjahr. Und wenn dann die Leute, die darüber reden, mir gegenüber sitzen und entsprechend aufgefordert werden, das zu erklären, was sie denn zu sagen haben, dann können die das in der Regel eh ganz tadellos. Der große Schritt meiner Meinung nach, und ich kann da deshalb mit voller Hose einigermaßen stinken, weil ich ja schon seit 35 Jahren auf der Bühne stehe, ist, dass wenn man sitzt und redet, wenn man eine Vorlesung hält, dann ist der Körper, der unterm Kopf angewachsen ist, auch nicht so wichtig, aber auf einer Showbühne ist der sehr wichtig. Mhm. Also da muss man wissen, was man mit diesem Körper macht, weil der ununterbrochen unter Beobachtung steht und das verursacht dann halt einen extremen Stress, wenn man sich darauf nicht vorbereitet oder das noch nie gemacht hat.
Ja, das sind wir so ein bisschen umgangen, muss ich sagen. Also wir wirken jetzt nicht besonders showmännisch auf der Bühne. Wir sind die zwei Typen aus dem Podcast, die auf der Bühne stehen. Also dieses Ganze, was du sagst und was auch wichtig ist auf Bühnen, große Gesten und diese Präsenz auf der Bühne haben wir alles nicht. Aber das erwarten die Leute auch von uns nicht. Also das Versagen gehört bei uns auch ein bisschen dazu. Also die Leute mögen uns, aber es soll auch mal ein Experiment daneben gehen. Es darf nicht alles so perfekt sein. Das ist so ein bisschen unser Markenzeichen, würde ich sagen.
Daher auch der Name.
Ja, aber wenn ich jetzt wenn ich was einwerfen darf, also ich habe ja eine von euren ersten Shows gesehen, also nicht allererst, aber die erste reguläre Show, die, ich glaube in Osnabrück ja, war ich dabei. Ja. Dann die neue Show, die zweite habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe zumindest aus diversen ja Sekundärquellen mitbekommen, was ihr da so macht und wie ihr es anders gemacht habt. Und da habt ihr zumindest, so wie ich gesehen habe, eine ähnliche Entwicklung gemacht oder zumindest in Teilen eine ähnliche Entwicklung gemacht, wie das, was mir aufgefallen ist, als ich quasi aus dem Vortragssaal von den Konferenzsälen auf die Bühne gegangen bin, weil mir war zum Beispiel, bevor ich bei den Science Busters auf der Bühne stand, nicht wirklich bewusst, wie relevant das Visuelle zum Beispiel für die Wissenschaftskommunikation ist. Es ist ja in der Wissenschaft, wenn man sich die typischen Konferenzpräsentationen anschaut und die Folien, dann kann man nicht behaupten, dass den Leuten das Visuelle wichtig wäre. So im Großen und Ganzen. Also,
das sehr diplomatisch geäußert.
Aber das spielt halt eine fundamentale Rolle. Gerade bei uns bei den Science Busters beschäftigen wir nicht umsonst mittlerweile drei VJs, deren Job es ist, sich um das Visuelle zu kümmern, weil da bei uns auch ganz viel Vermittlung und auch ganz viel von dem Humor über das Visuelle läuft. Und auch bei den Experimenten, die bei uns auf der Bühne stattfinden, da haben wir viele Experimente, die eigentlich ziemlich cool wären, nicht gemacht, weil die nicht visuell darstellbar sind, weil man das zwar zeigen kann und ich kann es mir anschauen, wenn ich auf der Bühne mache und Martin, der neben mir steht, kann es auch sehen, aber ansonsten sieht man nichts davon und selbst wenn man Kameras verwendet, sieht man nichts davon. Und das war was, was ich mir gedacht habe, wie ich eure erste Show gesehen habe, gedacht, eigentlich bräuchtet ihr Kameras, die viel mehr von den Details zeigen, die er da macht und dann in der neuen Mission hatte er zum Beispiel dann Kameras mit dabei, weil das halt genau so ein Ding ist, mit dem man eigentlich nicht rechnet, wenn man irgendwie jetzt so auf der Uni jetzt ist, weil da macht halt, wenn man da im Labor steht und was macht man so ein Experiment und die Leute sehen es oder sehen es nicht, ist mir doch egal als Vortragender, ja, also typischerweise, aber auf der Bühne ist es halt wichtig, wenn man was nicht sieht, dann kann man es bleiben lassen und da gibt es noch ganz viele solche dramaturgischen Dinge, die ich erst im Laufe der Zeit gelernt habe und vermutlich ihr auch.
Ich würde, das wäre auch so ein Rat, den ich geben würde, wenn jetzt Leute neu in die Wissenschaftskommunikation gehen oder überhaupt Präsentation verbessern wollen. Und davon habe ich viel profitiert. Du musst gar nicht viel mehr machen, ne? Oder du musst gar nicht viel besser werden. Aber wenn du einen Tacken besser bist als der Durchschnitt, ne, dann stichst du halt schon positiv raus. Und dafür musst du gar nicht viel dir angucken. Also ich bin auf gar keinen Fall ein guter Vortragender, aber ein paar Tipps und Tricks, ne, die du befolgst, also bessere Präsenz auf der Bühne, mal vom Pult weggehen und mit den Leuten direkt sprechen, sie anschauen, so alles triviale Sachen, aber wenn du die mal beherzigst, dann bist du schon besser als der Durchschnitt bei diesen akademischen Vorträgen und damit stichst du halt schon raus.
Ne? Üben, vorbereiten. Üben. Das ist was ich auch im Theater Standard ist, aber bei wissenschaftlichen Konferenzen gar nicht. Da macht man seine Folien 5 Minuten vor Vortrag fertig und denkt, ich macht es schon irgendwie.
Ja, auch die Art, gerade bei so wissenschaftlichen Vorträgen. Ich glaube, das hat sich auch geändert mittlerweile ein bisschen über die Jahre, dass die Leute auch da besser geworden sind bei Vortrag. Ich war lange nicht mehr auf einer Konferenz, aber ich erinnere mich noch auf einer der ersten Konferenzen, wo ich war, habe ich die beiden Extremer von Vorträgen gesehen, die man so in wissenschaftlichen Vorträgen sehen kann. Es war ein Japaner, der vorgetragen hat. Der hat, ich weiß nicht, einen Vortrag mit 20 Folien gehabt und die Folien waren einfach nur voll. Voll mit Messdaten, Text ohne Ende, Literatur vor Hinweise und so weiter. Ich habe nach 5 Minuten konnte ich dem nicht mehr folgen und bin fast eingepennt. Also der hat wahrscheinlich tolle Forschung gemacht, aber du hast gesehen, wie die Leute so nach und nach weg waren und niemand mehr zugehört hat. Und danach kam jemand, der hat einen Vortrag gehalten. Der hatte einen Vortrag, der fast nur aus Bildern bestand. Also kaum Messdaten oder so, sondern hauptsächlich Bilder zwischendurch. Natürlich auch Messdaten, weil es halt Forschung war oder so. Aber der hat eine Geschichte erzählt. Der hat sich hingesetzt und hat eine Geschichte aufgebaut um seine Forschung rum. Und der Vortrag war super kurzweilig, man hat was mitgenommen und noch, also ich weiß heute noch, es ging um irgendwelche Markierungen in Krebszellen von Mäusen. Worum es mit dem anderen Vortrag ging, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, aber das ist hängen geblieben.
Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt dann zu sehr schon in die Wissenschaftskommunikationstheorie abdriften, aber wir tun es einfach mal und du kannst das rausschneiden, wenn du keinen Bock drauf hast. Aber das ist was ich auch immer erzähle, wenn ich Workshops mache für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um denen zu erklären, wie sie bessere Präsentationen machen. Da ist auch das erste immer, wenn ihr Text auf euren Folien haben wollt, dann müsst ihr das sehr, 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 sehr gut begründen, weil ihr redet selbst, die Leute brauchen nichts lesen. Also die Leute brauchen was zum Schauen, Bilder und Text, der muss wirklich einen sehr, sehr guten Grund haben, warum der dort ist.
Und ein guter Grund ist, wenn man Fachausdrücke nicht vermeiden kann, dass man sie gleichzeitig einblendet, weil wenn sie gelesen sind, dann sind sie erledigt, dann kann man sie wieder aufhalten.
Ja. Genau. Und das Zweite, was du jetzt gerade angesprochen hast, die Geschichte mit der Geschichte, die man erzählt, das klingt immer so, wenn man das jetzt irgendwie erwähnt, dann stöhnen alle auf, ach, muss ich jetzt auch irgendwie Storytelling machen und so ein Quatsch. Aber das ist ja nicht gemeint damit, sondern eine Geschichte ist ja einfach nur eine Struktur. Und da gibt es ein sehr schönes Buch, dessen Autor mir gerade nicht einfällt, aber ich finde es raus und tue es in die Shownotes. Der hat das schön erklärt, das war ein Hollywood-Drehbuchschreiber und der hat dann später auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beraten. Und der hat gesagt, die klassische Geschichtenstruktur ist halt, etwas ist und dann gibt es irgendeine Art von Konflikt und dann gibt es eine Auflösung. Und das kann auch sehr abstrakt sein. Also ich habe das dann immer auf meine Doktorarbeit umgemodelt. Also meine Doktorarbeit, die jetzt in dieser kürzestmöglichen Version ist. Ich habe erdnahe Asteroiden untersucht, der am Bewegung chaotisch ist und dann habe ich eine neue Methode mit Fuzzy Logic entwickelt, um die Klassifikation zu verbessern. Und das ist genau schon so eine Struktur, etwas, was ist, erdnahe Asteroiden, die sich chaotisch bewegen, das ist der Konflikt und die Lösung ist, ich habe eine Methode geschaffen, um das zu lösen. Und das kann man im größeren Maßstab auch bei allen Vorträgen machen. Und wenn man sich aber anschaut, wie viele wissenschaftliche Vorträge stattfinden, die erzählen immer nur, es ist das und dann ist das und das ist das und dann ist das. Also da fehlt quasi, da ist immer der Anfang der Geschichte, aber der Rest fehlt. Also wenn man sich ein bisschen mit dieser Struktur beschäftigt, dann ist schon wahnsinnig viel gewonnen.
Und eine Sache noch ergänzend dazu, und das führt uns dann wieder zurück zu Methodisch Inkorrekt und zu den Science Buster. Begeisterung für das, was man präsentiert. Ne? Ganz, ganz häufig in der Wissenschaft, die Leute wirken selbst nicht begeistert von ihrem Thema. Wie willst du dann Leute für die Wissenschaft begeistern? Und da kann man dann von den Bühnenmenschen wieder lernen, von euch, dass man sagt, okay, man will Faszination und Begeisterung ausstrahlen und das brauchen wir in der Wissenschaft.
Genau, das ist ganz kurz und das ist auch wirklich wichtig, weil es gibt Themen, habt ihr auch gerade gesagt, die kann man, wenn man sie nicht wirklich irgendwie sehr lang Zeit nimmt oder sehr, sehr viel Zeit investiert, die kann man schlicht und einfach nicht so allgemein verständlich erklären, dass sie alle verstehen, das geht nicht. Da muss man die Leute irgendwie zärtlich überfordern, wie du es gerade genannt hast und das ist auch okay, weil ich kann nicht alles vermitteln, aber ich kann vermitteln, dass das Thema, das du jetzt nicht verstehst, ein wahnsinnig faszinierendes Thema ist, weil es mich fasziniert. Und damit können die Leute wieder eine Verbindung herstellen, weil jeder ist von irgendwas fasziniert, jeder findet irgendwas super. Und wenn die sieht, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was dieses Ding ist, Quantenkryptographie, baryonisch, akustische Oszillation, was auch immer, ich habe keine Ahnung, aber offensichtlich ist das was Menschen begeistert, dann ist schon viel gewonnen.
Mein Physikprofessor in der Mittelschule, also im Gymnasium war so, der extrem begeistert erzählt hat. Ich habe ganz wenig verstanden und habe mich dann tatsächlich während der Gymnasialzeit kaum dafür interessiert. Aber hängen geblieben ist eben, der war begeistert davon. Also das muss beseelen können, was sie dann später lernen haben müssen, dass sie, wenn ein Thema so interessant geklungen hat, dass sie jemanden aus dem Ensemble zwingen wollte, dass er darüber eine Nummer erarbeitet und ich habe feststellen müssen, die Leute interessieren sich nicht wirklich drüber und wollen nicht drüber reden, dann ist das, hat das Thema interessant sein können, wie es wollen hat, dann hat das nicht funktioniert, während wenn sie aus ihrer Forschung oder von dem, wo sie wirklich mit großer Begeisterung daran gearbeitet haben oder sie damit beschäftigt haben, erzählt haben, dann hat das deutlich unspektakulärer sein können und hat trotzdem viel besser funktioniert. Und eine weitere Handreichung und dann komme ich tatsächlich dann zur Frage, nämlich wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt, was ja gar nicht so naheliegend ist in Wirklichkeit. Wir sind zu dritt auf der Bühne. Ihr seid ja nur zu zweit, da ist es einfacher. Wir sind zu dritt, manchmal auch schon zu viert auf der Bühne gewesen und die stummen Rollen am Theater sind immer die schwierigen zu gestalten, weil du keinen Text hast, also musst du ja was anderes machen. Und tatsächlich ist es so, wir spielen natürlich mittlerweile einigermaßen präzise, das heißt, es ist oft dasselbe, aber selbst wenn man nur am Tisch sitzt als Nichtbeteiligter momentan gerade, ich stehe ja immer in der Mitte und rede abwechselnd mit den beiden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, aber wenn ich gerade mit Florian rede, muss der Martin trotzdem im Hintergrund so tun, als würde er es zum ersten Mal hören und ganz begeistert und interessiert zuhören und über Witze lachen, die er wirklich schon oft gehört hat. Einfach deshalb, weil wenn das Publikum eben sieht, der interessiert sich nicht dafür, was die beiden da runterhampeln, warum soll ich mich dafür interessieren?
Genau.
Ja. Jetzt steht sie ja schon geraume Zeit auf der Bühne und macht den Podcast noch um einiges länger, aber wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Ihr habt beide Physik studiert, klar, aber Nikolas, du bist ein bisschen älter, also ihr seid keine Studienkollegen, so wie das normalerweise entsteht oder sehr oft entsteht, man lernt sie im Studium kennen und dann entwickelt sie was daraus.
Also ich glaube, wir haben beide promoviert beim gleichen Professor. Ich aber eben einige Jahre vorher und ich war dann, glaube ich, zwischenzeitlich in der Industrie.
Ja, in der Zeit habe ich studiert.
Da hast du studiert und ich glaube, ich bin zurückgekommen, da warst du dann in der Masterarbeit, ne?
Diplom. Ich war noch einer der letzten.
Ja, ja.
Ich glaube, ich war der letzte oder vorletzte Diplomjahrgang noch.
Ah, sehr gut. Ja, genau. Ich bin zurückgekommen, weil das Projekt in der Industrie, sagen wir mal, beendet war.
Sehr diplomatisch.
Und dann habe ich meinen Professor gefragt, ob er was zum Überbrücken hätte. Und ich bin dann zur Uni zurückgegangen. Allerdings auch, weil ich festgestellt habe, dass ich eigentlich ganz gerne an der Universität arbeite. Naja, und dann war Reini gerade im Labor und dann haben wir uns darüber kennengelernt. Und das war dann eine ganz spannende Zeit, weil der Professor dann so langsam in den Ruhestand gegangen ist, aber dieses Labor halt weiter betrieben haben wollte. Und dann hat er uns relativ viel Verantwortung zugeworfen, weil wir in dem Zeitpunkt auch umgezogen sind in ein neues Institut.
Genau, die Einrichtung hat er uns zum Teil überlassen, also da Sachen zu planen, mit zu organisieren, aufzubauen. Also es war eine sehr kleine Arbeitsgruppe. Also die Forschung an der Uni ist ja so um einen Prof immer mit Arbeitsgruppen organisiert. Wir waren relativ klein für so eine Arbeitsgruppe und dadurch dann pro Person recht viel Verantwortung. Man hat recht viel selber gemacht. Man hatte auch die Freiheit, sehr viel selber zu machen. Aber man musste auch viel improvisieren, weil dadurch, dass quasi die Arbeitsgruppe zu Ende ging, war auch das Geld immer an allen Ecken und Enden knapp. Das heißt, man hat viel improvisiert und selber gebaut und so. Und Notschweiß zusammen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wart ihr einander sofort sympathisch oder habt ihr am Anfang noch gefremdelt?
Ich erinnere mich da kaum noch dran. Das ist so selbstverständlich mittlerweile.
Also ich erinnere mich tatsächlich an den Moment, wo ich dich zum allerersten Mal gesehen habe, als ich zurückkam an die Universität und der Professor dann gesagt hat, ja und hier, das ist Herr Remford.
Das ist der, wenn du bei methodisch inkorrekter Film ist, das ist die Szene mit dem Licht und dem Orchester einsetzt.
Ja, oder eben in Krimis ist es ja oft so, wenn die Polizisten neue Partner zugeteilt bekommen, weil der Alte erschossen worden ist oder gerade im Krankenhaus liegt, dann kriegt man einen jungen Partner zugeteilt und die Älteren sind dann oft sehr mürrisch und unwillig.
Genau, mein junger Partner saß bei unserem Techniker und hat Kaffee getrunken. Da hätte mir klar sein sollen, wo unsere gemeinsame Reise hinführt. Ja. Nein, aber ich würde schon sagen, wir waren uns relativ schnell sympathisch, muss ich sagen. Also wir haben ein ähnliches Leidenschaft für Podcasts haben wir dann entdeckt, ne? Also ohne sie selber dann schon zu machen. Wir saßen halt an Raster-Elektronenmikroskope und haben Dinge analysiert und da sitzt man viel rum und guckt sich Bilder an und da haben wir beide dann schon Podcasts gehört.
Und dann die ersten Konferenzen, wo wir dann zusammen hingefahren sind, also meine ersten Konferenzen, du warst ja schon auf mehreren unterwegs und dann irgendwann so die, also wir haben jetzt nicht super viele Reisen gemacht, aber ein paar, die sehr, sehr eng zusammengeschweißt haben, unter anderem nach Indien. Ja.
Jetzt nennt ihr euch auf der Bühne die Rockstars der Wissenschaft. Und
wir wissen übrigens nicht mehr, wo dieser Begriff herkommt.
Nee, ich glaube, den hat irgendeine Agentur mal geprägt, weil die einen Untertitel für das Plakat brauchten.
Ja, das soll man sich nicht, das ist ja marketingtechnisch tadellos gelungen. Ja. Aber eben, wir haben schon für FM4 Kolumne gemacht, ihr könntet euch mittlerweile die Titanen der Naturwissenschaft nennen. Oder eben von eurer Forschung her die Juweliere der Wissenschaft. Weil wenn man hört, worüber ihr forscht, nämlich Diamanten, da kriegen ja viele gleich glitzernde Augen.
Ja, zu Recht, weil das ist tatsächlich der Werkstoff, den man eben auch für den Schmuck braucht. Wir können in unseren Laboren, also nicht nur wir natürlich, das ist eine Technologie, die gibt es seit den, ich sag jetzt mal grob den 80ern oder so.
In der Form.
Man kann ein Kristalle Diamant künstlich wachsen in Laboren. Und das machen wir aus verschiedenen Gründen, ja.
Das sind jetzt alles die Worte dazu, aber was bedeutet das praktisch? Ihr geht ins Labor und sagt heute, ich glaube, es gibt Wirtsdiamanten sogar. Ja, genau. Heute machen wir einen neuen Diamanten. Was sind denn da für Handgriffe notwendig und was sieht man dabei? Und wie lange dauert's?
Das dauert erstaunlich lang, würde ich mal sagen. Man braucht, um einen schönen Diamanten zu wachsen, braucht man einen Diamanten als Substrat, also auf dem er wächst. Es geht auch anders, aber das ist ein, würde ich mal sagen, eigener Forschungszweig mit seinen eigenen Spezialisten, der immer noch hart umkämpft ist. Es gab vor etlichen Jahren mal jemanden, der in einer Forschungsarbeit einen großen Diamant auf was anderem hat wachsen lassen, aber das ist bei weitem nicht Stand der Technik, dass man sagen kann, das kann so jeder machen. Was aber relativ lang schon gemacht wird und was wir auch gut konnten, war einen Diamant nehmen und den weiter wachsen lassen, kann man so sagen.
Das heißt, wo nimmt man denn auf der Uni, wo ja die Mittel immer knapp sind, so viele Diamanten her? Oder wie schauen denn die Diamanten aus, die eure Basis darstellen, die Wirtsdiamanten?
Die sehen nicht so aus, wie du es erwartest. Also es sind nicht die Dinger, die man sich in den Ring hämmert, sondern es sieht aus wie kleine Glasplatten. Mhm. Also winzige. Und je nach Reinheit, also wie sauber die sind, sind die auch unterschiedlich teuer. Und die dreckigen, sage ich mal, die sind erstaunlich günstig.
Und das ist auch ein Riesenmarkt, muss man dazu sagen. Also wir stellen die Diamanten mit einem anderen Verfahren her, aber ein klassisches Verfahren ist eigentlich die Natur so ein bisschen imitieren, heißt hoher Druck, hohe Temperatur und Kohlenstoff als Basis, Graphit, presst man ganz stark für eine Woche, sage ich jetzt mal, und fällt am Ende ein Diamant raus. Das nennt man Hochtemperatur, Hochdruck-Diamant. Der sieht, wie Reinhard gerade schon gesagt hat, nicht so schön aus. Der ist in der Regel gelb, aber der ist kristallin, eigentlich genau das, was man unter einem Diamanten versteht. Und den können wir eben nutzen, um dann da sauber drauf zu wachsen.
Und wenn du sagst, Reinhard, der ist winzig, was ist winzig in dem Fall? Dass man wirklich ein Rasterelektronenmikroskop braucht, um ihn zu sehen, oder kann man den schon auf der Fingerspitze sehen?
Kannst du schon. So die Standardsubstrate, die ich benutzt habe, waren, glaube ich, immer so 3x3 Millimeter und einen halben Millimeter dick.
Ja, aber groß ist es noch nicht.
Nee, groß ist das noch nicht. Also,
wenn er runterfällt im Labor, dann sucht man schon eine Zeit lang.
Je nachdem, wie sauber der war, den man da hatte, sucht man sehr, sehr genau, weil es dann auch sehr schnell sehr teuer werden kann, selbst bei den Laborsubstraten, die man so hat. Das ist dann auch immer schön, wenn man dann zum Professor geht und sagt, ich würde gerne eine Versuchsreihe machen mit 3x3 Parametern. Nun, ein Substrat kostet irgendwie 1.000 Euro oder so, dann ist man halt schnell bei ein paar 1.000 Euro für eine Versuchsreihe.
Darf ich eine Frage stellen, die man eigentlich in der Wissenschaft ungern hört, aber warum? Also wozu macht ihr den Diamanten? Also ihr seid ja keine irgendwie so Dagobert Duck, dass ihr eure Geldspeicher mit Diamanten füllt, also ihr werdet irgendwas forschen mit den Diamanten. Also die Diamanten herstellen ist ja nicht Selbstzweck eurer Arbeit, oder? Nee,
das stimmt.
Also es ist ganz spannend eigentlich, weil der Diamant als Material ist mehrfach hochgekommen, möchte ich sagen. So in den 80ern, gut, man wollte auch erstmal nur zeigen, dass es überhaupt geht, das im Labor herzustellen. Dann waren die mechanischen Eigenschaften extrem spannend und die Leute wollten da Werkzeuge beispielsweise rausbauen, ne? Bohrerbeschichten beispielsweise. Das waren so Anwendungen, die man da gesehen hat.
Das, also Entschuldigung, das reingritsch, aber das ist auch ein Grund, warum gerade die Anfänge davon in den Hochdruckpressen, so in den 50ern und dann auch in den 80ern, war ja Hochzeit des Kalten Krieges. Die Forschung da ist so mittelmäßig gut dokumentiert, würde ich mal sagen, weil sowohl die Amerikaner als auch die Russen haben viel daran geforscht, aber wenig dazu veröffentlicht, weil das also gerade so für Bohrmaterialien und so in der Ölexploration eine große Rolle spielt, Diamantbohrköpfe zu haben. Und ich weiß noch, als ich für meine Doktorarbeit versucht habe, so die Grundlagen, so wann hat es wo angefangen zusammenzutragen, das ist nicht so leicht, wie man denkt.
Aber wann hat es angefangen?
50er tatsächlich. Also die ersten Paper sind, ich glaube, 52 und 54, so um den Dreh. Ist aber auch schwierig zu sagen, wer da wirklich der Erste war. Oder ja.
Und wie lang, wenn wir jetzt schon bei Bohrern sind, wie lang hält so ein diamantbeschichteter Bohrer und wie viel länger? Also habt ihr da irgendwelche praktischen Erfahrungen oder?
Das ist natürlich ganz schwer zu sagen, weil es kommt auf die Anwendung an. Ne? Was bohrst du, wie schnell, wie, also das ist schwer zu sagen. Aber ich meine, diese Bohrer beispielsweise, die du beim Zahnarzt hast, die sind halt auch diamantbesetzt. Ne? Und die kommen nicht unbedingt immer aus Verfahren, wie wir sie machen. Manchmal sind halt auch so gebrochene Diamanten, die dann da drauf zementiert werden. Aber die gibt's auch, dass sie recycelt werden und dann in solchen Reaktoren halt neu bewachsen werden beispielsweise.
Aber ich weiß von deinen diversen Aktivitäten, Nikolas, in der aktuellen Forschung, die Forschungsprojekte, die du machst und so die Öffentlichkeitsarbeit, die du direkt von der Uni unabhängig von methodisch inkorrekt machst, dass du jetzt eher nicht der Mensch bist, der für die Ölindustrie arbeitet. Also das sind eher die erneuerbaren Industrie. Wirst du andere Forschung in dem Bereich auch machen, nehme ich an.
Bin ich leider wieder falsch abgebogen.
Ja, ich hatte dich gerade aus Versehen, also nee, ich hatte genau. Dich ja unterbrochen, du warst gerade bei den 80ern.
Wir müssen ganz kurz noch weitermachen, weil der Diamant ist eben nicht in den 80ern stehen geblieben. Also um Florian dein Spezialgebiet reinzuholen, der Diamant transmittiert Licht auf einem sehr, sehr breiten Spektrum. Das heißt, er ist als Diamantfenster in vielen Satelliten, glaube ich, vertreten, weil du damit halt wirklich das gesamte Spektrum in Anführungsstrichen, das hat natürlich auch Bereiche, wo dann irgendwann kein Licht mehr durchkommt, aber ein sehr breites Spektrum durchlässt und da halt als Fenster beispielsweise eingesetzt wird. Hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit oder die höchste Wärmeleitfähigkeit, das heißt auch als Heatsink, also als um Hitze Wärme abzuführen, wird es eingesetzt. Das sind jetzt alles noch so sehr makroskopische Eigenschaften. Und dann kam die ganz große Renaissance, also da dachte man schon irgendwie so in den 90ern, okay, damit sind wir mit den Anwendungen durch. Und die ganz große Renaissance kam jetzt mit Fehlstellen im Diamant, also dass wir uns gar nicht den perfekten Kristall angucken, sondern einzelne Atome, die fehlen. Da fehlt ein Kohlenstoffatom, Diamant besteht ja aus Kohlenstoff. Da fehlt ein Kohlenstoffatom und in direkter Nachbarschaft ist beispielsweise noch ein Stickstoffatom eingebaut. Und das hat extrem spannende optische Eigenschaften. Diese Stellen, diese Fehlstellen, die sind nämlich eine Falle für Elektronen. Elektronen, die bei Raumtemperatur ortsfest bleiben. Und die kann man dann nutzen. Die kann man optisch ansteuern, die kann man optisch den Spin von dem Elektron ausrichten und den Spin vom Elektron nutzen, um ihn als Sensor zu benutzen. Also beispielsweise als ganz empfindlicher Sensor für Temperatur, für Magnetfelder. Und das ist jetzt im Moment so eine Anwendung, wo der Diamant auf einmal wieder extrem, ja, eine Renaissance erlebt eigentlich.
Wenn das auf atomarer Basis stattfindet, das sieht man ja gar nichts, oder gibt's da bildgebende Verfahren während der Arbeit? Stehst du da mit, quasi mit einer VR-artigen Brille oder einem Gerät irgendwo und schaust zu, wie du ein Atom anders herum polarisierst oder ausrichtest oder wie immer man das dann nennt.
Du kannst tatsächlich zugucken, weil du kannst die bestrahlen, anleuchten mit einem Laser und da kommt ein Signal zurück. Also entweder leuchtet das Elektron dann zurück oder es leuchtet gerade nicht zurück und das ist ein bisschen davon abhängig, in welchem Zustand das Elektron gerade war. Und dieses Signal, was zurückkommt, das kannst du messen tatsächlich. Du guckst nicht mit deinen Augen natürlich, sondern spektroskopisch drauf, aber da kriegst du eine Information von diesem einen Elektron. Und das ist halt genau das Spannende, weil dann kommen wir in Bereichen der Quantenforschung, der Quantencomputer. Wir haben auf einmal eine einzelne Speicherzelle, ein einzelnes Qubit, was wir manipulieren und nutzen können.
Und das noch recht lange stabil bleibt.
Genau.
Unter akzeptablen Bedingungen. Sonst, wenn man irgendwie so von Quantencomputern zum Beispiel redet, hat man ja immer diese Kühlfallen, wo Sachen runtergekühlt sind oder extrem abgeschirmt und so. Da ist man in der Forschung weiter. Da kann man schon, was weiß ich, wie viele Qubits bauen. Da ist IBM schon dabei, ganze Rechner daraus zusammenzubauen. Aber so eine Fehlstelle in einem Kristall hat das Potenzial, bei Raumtemperatur, also unter normalen Bedingungen, lang genug stabil zu sein, um damit halt Rechnungen ausführen zu können. Da ist man halt zugegebenerweise noch ein gutes Stück von weg, weil die muss man sehr gezielt erzeugen und so weiter. Aber vom Potenzial her ist das ein Zwei-Niveau-Quantensystem bei Raumtemperatur. Das ist was Besonderes, kann man sagen.
Entstehen diese fehlerhaften Diamantstrukturen zufällig oder könnt ihr die herstellen?
Die passieren auch zufällig, also in der Natur, wenn du einen Diamant kaufen würdest, dann hat der auch natürliche NV-Fehlstellen. Aber die große Kunst ist die natürlich gezielt herzustellen und zwar an definierten Orten gezielt herzustellen. Und da geht viel Entwicklung im Moment rein. Weil du willst, eigentlich ist das Problem, wenige davon herzustellen. Wenn du jetzt Diamanten wächst, hast du eigentlich viel zu viele da drin und die stören sich dann gegenseitig. Also die Kunst ist eigentlich, einen sehr perfekten Kristall aufzubauen und dann nur sehr gezielt und wenige Störungen einzubauen.
Genau, und da sind wir wieder ein Stück weit bei der Forschung. Warum? Also die Frage, warum wir das im Labor machen, weil man im Labor Diamanten gezielter und sauberer machen kann, als sie in der Natur vorkommen.
Ja, und die sind ja sehr teuer letztlich, wenn man sie in der Natur erntet. Und das ist ja nach all dem, was ich zumindest weiß, eine sehr unerquickliche Arbeit, die marktwirtschaftlich auch sehr unerfreulich für viele Menschen organisiert ist. Das heißt, es wäre natürlich eh gut, wenn man die Dinge, die man dann in der Anwendung brauchen kann, selber herstellen kann, ohne all diese Begleiterscheinungen. Ist da die Uni Duisburg, ist die da Spezialistin auf dem Gebiet oder gibt's da weltweit Forschung und seid ihr da vernetzt und fliegt's auf Konferenzen weltweit herum und tauscht euch aus?
Also ich würde sagen, die Forschung auf diesem Gebiet war zumindest viele Jahre lang relativ überschaubar. Man kennt sich dann. Das sind meistens Einzelkämpfer an den Universitäten. Es gibt sicherlich ein paar Universitäten, die schon, wo mehrere Arbeitsgruppen daran arbeiten. In Duisburg-Essen sind es nur wir. Aber es gibt jetzt mittlerweile halt diesen diese Anwendungen, die am Horizont zu erkennen sind. Und deswegen fangen natürlich mehr Leute an, darauf zu arbeiten. Wenn es jetzt wirklich an den Schmuck geht, weil du es gerade angesprochen hast, da gibt es tatsächlich auch eine Industrie, die sich entwickelt. Also weil es halt technisch möglich geworden ist, weil es jetzt Plasmareaktoren gibt, die du kaufen kannst, die, wo wirklich draufsteht, okay, die kaufst du, um Schmuckdiamanten herzustellen.
In annehmbarer Zeit.
In annehmbarer Zeit, genau. Gibt es Firmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Schmuckdiamanten herzustellen? Also beispielsweise gibt es in Essen eine Firma, also im Ruhrgebiet in Deutschland, die ja angetreten ist, um Schmuckdiamanten eben unter ethisch besseren Bedingungen herzustellen.
Aber ihr könnt euch jetzt quasi nicht mit Diamantherstellung euer Forschungsbudget aufbessern, so nebenbei.
Nein, leider nicht.
Leider nein, weil das musst du wirklich skalieren. Ne? Und da muss dann auch wieder viel Zeit rein. Also wenn du Geld hättest, das wäre erstmal investieren, können wir das ausprobieren. Aber diese Skalierung, die kostet dann nochmal Energie. Ne? Also du musst dir überlegen, wie willst du willst halt nicht mit einem Plasmareaktor ein Diamant wachsen, sondern du willst gleich viele, eine große Fläche, wenn du so willst. Also da setzt du dann viele von diesen Wirtskristallen rein und die wachsen gleichzeitig. Und wenn du das beherrschst, dann kommst du irgendwann in einen Bereich, der lukrativ wird, weil du musst die Energie steckst du da ja rein. Also sind Mikrowellen, Plasmareaktoren, die laufen halt mit
2 Kilowatt.
Ja, das ist schon wenig, ne? 6 Kilowatt.
Ja, die großen oder mehr.
Ja, die steckt ja bei der Arbeitsgruppe nebenan an.
Ja, wenn du natürlich so rechnest, ne, dass die Energie frei ist, weil die vom Steuerzahler kommt, dann wäre es vielleicht lukrativ, aber vielleicht nicht mehr ganz legal, ja. Nee, machen wir tatsächlich nicht, ne. Ist auch nicht so unser Interesse. Also mein Interesse ist jetzt nicht, Schmuckdiamanten herzustellen. Mich interessiert halt das Material und das technologische Potenzial dieses Materials.
Volkstümlich sind Diamanten natürlich als Schmuckstücke auf Diademen, in Ringen, Halsketten üblich, aber seit einigen Jahren, mittlerweile sind es wahrscheinlich schon 1-2 Jahrzehnte, hört man immer wieder, die Asche der verstorbenen Tiere oder Menschen kann man zum Diamanten pressen und dann ebenfalls um den Hals tragen. Das hat mit dem, was ihr macht, was zu tun, oder das ist nur ganz am Rande irgendwie eine ganz bizarre Begleiterscheinung?
Also wir haben ja gerade, oder Niklas hat ja gerade erzählt, diese Ausgangssubstrate, was man seit den 50ern schon kann, also in diesen Hochdruckzellen, für die es übrigens einen Nobelpreis gab damals, also solche Bedingungen zu erzeugen, im Grunde alles, was aus Kohlenstoff besteht, egal ob es jetzt ein Haustier war, ein Mensch oder irgendwie der Baum, der an der Straßenecke stand, solange es Kohlenstoff ist, man das verbrennt, aufreinigt und in so einen Reaktor reinkippt, wird daraus halt ein Diamant, weil Kohlenstoff ist am Ende halt Kohlenstoff, dem ist halt egal, was er vorher war. Also das ist so ein, ich würde sagen, ein Kuriosum dieser Industrie, das nebenbei entsteht.
Weil die Diamanten aus gepressten Rückständen von Lebewesen, die sind ja, glaube ich, dunkel oder sogar schwarz. Die haben ja mit diesen Brillanten, die man kennt, nur wenig zu tun.
Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe mich einmal auch dafür interessiert und die, also nicht, weil ich jemanden loswerden wollte, sondern weil es mich wirklich interessiert hat, was die machen. Und da habe ich mir das Geschäftskonzept einer amerikanischen Firma etwas genauer angeguckt. Die arbeiten mit relativ viel sehr sauberem Graphit und dann kommen ganz wenige Spuren von den Überresten der Menschen da rein. Das hat den Vorteil, dass das Produkt, also der Edelstein, dann doch relativ klar ist. Aber sie werben damit, dass der unterschiedlich gefärbt ist, je nachdem, welche chemikalische Signatur der Körper hatte, der verwendet wurde oder eingeäschert wurde. Und da sind wir ein bisschen wieder bei der Forschung, über die wir gerade gesprochen haben. Diese NV-Zentren, diese Defekte, über die wir gerade gesprochen haben, das ist nur ein Defekt im Diamant, aber es gibt ganz, ganz viele. Man kann andere Atome einbauen. Bor beispielsweise in Diamant ist ganz häufig eine Verunreinigung im Diamant. Und die zeigen unterschiedliche Färbungen dann im Diamant. Also je nachdem, wen man eingeäschert hat, welches Tier, welchen Mensch, sehen die Diamanten tatsächlich anders aus. Also so eine Witwe, die irgendwie ihre letzten 5 Männer unter die Erde gebracht hat, die hat möglicherweise 5 Ringe an der Hand, die alle unterschiedlich gefärbt sind.
Könnten wir denn den Diamant auch rosa machen? Weil da würde ich vorschlagen, wenn Martin Puntigam dann einmal das Leben hinter sich hat und der Oberhomer Award aber noch weiter vergeben wird, dann machen wir Martin zu einem rosa Diamanten, der dann mit dem Alpaka-Code der neue Pokal wird.
Das sind neben den roten, glaube ich, sogar die teuersten.
Ja,
also rot und rosa, das sind die richtig teuer, die auch auch super selten
sind. Ist ein super Riesenmarkt, Fancy Colors nennt man die. Und rosa kannst du kaufen, ich kann dir einen Kontakt geben, falls du da Interesse dran hast. Genau.
Nee, Matt soll ja rosa werden. Also die du musst immer gucken, wie du dann werden musst, dass das stimmt, ein rosa Diamant wird.
Was du in deinen letzten Jahren essen
musst. Ja, muss man die Diät danach ausrichten.
Kann man vielleicht machen, ja. Wir können mit dir ein Experiment machen.
Ihr wisst schon, was man essen müsste, wie man sie bewegen muss, damit man rosa Diamant werden kann.
Ich weiß tatsächlich gerade nicht, welche.
Bei rosa weiß ich auch nicht. Bei Blau nachdenken. Hätte ich gewusst, das war das Bohr.
Ja, genau. Ja.
Gelb ist Stickstoff. Grün ist gar keine Verunreinigung. Das sind Gitterdefekte, also Strahlenschäden, so wie der grüne Dresdner zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was gibt es denn noch?
Ich finde es für dich raus.
Ja, wir finden es raus. Ja,
dann überlebe noch so lang und
ich bitte
gib dir mal ein Verständnis. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber ich wollte noch einmal zu sprechen kommen auf eurem Podcast, der, wenn wir das ausstrahlen, wahrscheinlich 300 Folgen umfassen wird. Viele davon heißen sehr unspektakulär, aber einige haben doch Titel, die mich bestrickt haben. Planetarium des Schreckens, Kotzfrucht, Rektalballon, Natursekt, Bursche, Gesichtswurst, Storchen, Chemtrails und Rattenhass. Das entsteht ja immer, wenn der Podcast fertig geschnitten ist und dann manchmal gleich, während man aufnimmt, denkt man sich, das ist ein schöner Titel, aber da geht's immer um Wissenschaft, auch wenn das alles sehr kurios klingt.
Ja, also die Titel der Folgen haben, die kommen immer irgendwo in der Folge mal vor in irgendeinem Zusammenhang, haben aber inhaltlich nichts mit den Folgen zu tun, würde ich sagen. Also
ja, würde ich aber nicht zwingend sagen. Ne? Ja, also ich glaube, der Rektalballon hatte jetzt schon, glaube ich, was mit einer Untersuchung
Thema,
zu tun.
Das, ja, ne? Ja.
Also das kann schon sein, aber es ist mehr so ein Easter Egg. Man muss dann die Folge hören und dann findet man irgendwann den Moment, wo wir auf den Titel gekommen sind.
Deshalb nicht verwirren lassen, wenn man reinhört. Wir haben auch immer Intros, die ein bisschen, wir haben damit irgendwann am Anfang mal angefangen, weil wir dachten, es wäre witzig, wenn man irgendein kulturelles Intro macht. Wir waren jung, aber das hat sich irgendwie dann, also es hat doch Spaß gemacht und sich durchgezogen, so dass wir es jetzt 300 Folgen lang quasi immer irgendein schwachsinniges Intro am Anfang haben.
Ja, das muss man dazu sagen, ne? Damit ringen wir auch immer mal wieder oder ich denke immer mal wieder darüber nach, ob das eine gute Idee ist. Unsere Folgen fangen halt mit einem Intro an, danach reden wir ein bisschen über unser Leben und dann geht's eigentlich erst mit der Wissenschaft los.
Das war ja früher viel schlimmer, wenn ich sagen darf. Da haben die Podcasts oft 4 Stunden gedauert.
Ja, ja.
Ja, da sind sie auch nur alle 2 Wochen erschienen. Das war, und da hatten wir 4 Themen pro Sendung. Also das mittlerweile würde ich das nicht mehr so machen. Also jetzt in der Rückschau war es gut. Ich würde heute, wenn ich aber nochmal einen Podcast machen würde,
auf jeden Fall,
das nicht mehr so machen, weil sich Podcasts an sich auch sehr geändert haben. Die Hörgewohnheiten haben sich geändert. Das Angebot hat sich geändert. Also wer hat denn noch Zeit, 4 Stunden Podcast zu hören?
Ich habe das immer gern gehabt.
Ja, wir deswegen haben wir es auch gemacht, also produziert, weil wir es auch selber gerne gehört haben. Wir haben selber gerne lange Podcasts gehört, aber selbst unsere Hörgewohnheiten haben sich ein bisschen geändert. Und wir haben damit auch viele Leute verschreckt. Das ist überhaupt keine Frage. Also es war eine gute Idee, dass wir dann irgendwie vor 2 Jahren dann angefangen haben, da auf ein wöchentliches Format zu gehen.
Wie der Florian mir das empfohlen hat, horcht er das doch an. Habe jetzt mal auf die Länge geschaut. 4 Stunden, wann soll ich denn 4 Stunden Podcast hören? Jetzt höre ich Podcasts eh ganz gern auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Wenn die Leute sehr langsam reden, doppelte Geschwindigkeit, dann geht sie das einigermaßen neben der Hausarbeit aus. Aber ihr habt ja dann oft eine Dreiviertelstunde, Stunde über Erlebnisse und Befindlichkeiten geredet. Also da habe ich dann aufgegeben bei der ersten Folge.
Ja, das kann ich auch verstehen, aber es ist natürlich so ein verbindendes Element dann mit den Leuten, die uns lange hören. Also das ist ganz klar, dass es verschreckt, also dass es Leute, die sagen, okay, das scheint ein populärer Wissenschaftspodcast zu sein, da höre ich mal rein. Kriegen wir auch E-Mails von Leuten, die sagen, ja, da ist ja eine halbe Stunde keine Wissenschaft gewesen, warum soll ich mir das anhören?
Ja, aber das ist dasselbe Stilelement, was wir bei den Science-Business haben. Unsere aktuelle Show fängt damit an, dass zuerst mal irgendwie 10 Minuten meine Kindheit geredet wird. Da kann ich mir auch vorstellen, dass Leute in der Show drin sitzen und denken, was ist das Wissenschaften jetzt? Scheute irgendwie einen komischen Kerl zu, was er in den 70ern in der Provinz getrieben hat. Also es ist dasselbe Element, dass man eben eine Verbindung zu den Menschen kriegt.
Ja, ja, worüber wir gerade gesprochen haben, ne? Diese Vorbilder aus der Wissenschaft oder Identifikationsfiguren oder dass man da so sitzt und sagt, oh, die sind ja doch nicht so anders als wir. Ne? Also man kann mit denen reden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben damit oft gehadert und
haben auch in die Community gefragt, haben wir auch mal gemacht und die überwältigende Mehrheit der Leute hat gesagt, nee, das ist der Teil, den ich fast am liebsten höre.
Was mich beruhigt hat, wir hatten manchmal ein bisschen die Sorge, dass es halt Leute gibt, die nur die erste Hälfte hören und Leute gibt, die nur die zweite Hälfte hören. Mhm. Aber das scheint so nicht zu sein. Also wenn man sich die Statistiken anguckt, die Leute hören schon die Folgen durch. Also das beruhigt dann irgendwie, dass sie dann doch, ist ja schön, wenn Menschen dann irgendwann kommen, weil sie uns als Menschen mögen und sagen, ach, dann höre ich mir die Wissenschaft hinten auch noch an. Oder umgekehrt, wenn sie sagen, eigentlich wollte ich nur die Wissenschaft hören, aber dann merke ich halt auch, wie läuft's gerade an der Hochschule. Weil das versuchen wir auch. Ja, wir erzählen aus unserem alltäglichen Leben, welche Filme wir geguckt haben, aber auch, wie läuft's gerade an der Uni beispielsweise.
Was ist ein Sonderforschungsbereich? Genau, warum ist das was Besonderes? Wie funktioniert so ein Antrag? Wie lange dauert das? Was bedeutet das am Ende für die Wissenschaftler? Wie ist es mit den Beschäftigungsverhältnissen? Warum arbeiten nicht alle Forscher weiter an der Uni und so? Also solche Sachen war auch für uns von Anfang an wichtig, das halt zu zeigen. Also wie der Alltag aussieht, wenn man Wissenschaftler ist, sei es jetzt ein Wissenschaftler an der Uni oder halt jemand, der nicht mehr an der Uni ist.
Ja, so finde ich auch sehr interessant und wichtig. Und ihr habt also er spricht vom Intro, die Designation ist sehr signifikant. Richard Dawkins ist das, glaube ich. Mhm. Das habt ihr selber gebaut, gebastelt oder die habt ihr zugespielt bekommen?
Nee, die haben wir selber gebastelt, direkt zum Anfang unseres der ersten Folge eigentlich. Die haben wir von Anfang an, ich weiß gar nicht, ja, die gefiel uns, ne?
Ja. Das ist ja aus einer Talkshow ausgeschnitten, wo jemand Richard Dawkins fragt, warum er Wissenschaft so toll findet oder so. Und er beantwortet das halt mit, ne, wenn man auf Wissenschaft vertraut, dann fliegen Flugzeuge halt, Raketen bringen einen zum Mond und so. Und er fasst es am Ende zusammen mit It Works und dann noch Bitches hinterher. Ich fand das irgendwie schön, weil das so ein, also so, ich sag mal so unprätentiös, also so wie so ein Typ, den man in der Kneipe findet, so ja, wirkt, also ne, es funktioniert halt, halt die Fresse. Ich fand das schön, also ich fand das toll und das passte irgendwie zum Podcast, weil wir halt auch so direkt sein wollten bei dem, was wir machen, ohne irgendwie aus dem Elfenbeinturm der Forschung halt an das Volk hinunter zu senden. Fand ich halt, also ich fand, das passte sehr schön. Nikolas hat da ein sehr, sehr schönes Intro ausgebaut.
Das hast du produziert?
Also der Musikclip ist tatsächlich eine freie
so Standardding.
Standardding von Apple, glaube ich, genau. Und das haben wir für uns so ein bisschen gekapert.
Ja, das machen die Besten hier von den Gorillas. Dieses ganz bekannte Lied ist ein Preset auf einem Synthesizer.
Na, guck. Also.
Jetzt habt ihr 10 Jahre gefeiert vor geraumer Zeit. Du bist nicht mehr in der Forschung, Reinhard. Nee, du bist noch in der Forschung. Ihr seid noch lang von der Pension entfernt. Wenn ihr 10 Jahre plant oder plant ihr so weit in die Zukunft, wie stellt ihr euch denn das vor? Was habt ihr denn für Pläne und Projekte?
Ich wollte gerade sagen, ich bin selbstständig. Ich lebe von der Hand in den Mund, solange mich das Finanzamt lässt.
Naja, das funktioniert ja ganz tadellos. Hast du noch einen anderen Podcast, der erfolgreich läuft? Du hast dann Festanstellungen an der Universität. Mhm. Das heißt, verhungern wird sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren eher nicht?
Ich hoffe. Nee, wird schon irgendwie gehen.
Also ich muss sagen, ich bin sehr angenehm angekommen, also diese Forschung zu machen an der Universität und eben die Wissenschaftskommunikation, die noch zusätzlich meine große Leidenschaft ist, ist wirklich eine schöne Sache. Sich dann immer zu überlegen, wo will man noch hin, ist immer schwer zu sagen. Also dieses ganze Feld ist sehr dynamisch.
Es ergeben sich auch einfach Möglichkeiten. Also es ist so, Sachen, die man nicht geplant hat, sind plötzlich da. Und dann kann man eben sagen, oh, komm, probieren wir mal, machen wir mal. Sowas wie die Bühnenshows. Wir haben ja nie geplant auf Bühnen. Also wir haben schon so
schlecht waren.
Ja, man braucht halt jemanden, der einen schubst. Aber das haben wir auch nicht geplant. Und auch so ist es gerade schwer zu sagen, was plant man in 5 Jahren? Also ich finde es schön, dass wir mit dem Podcast und den Shows mittlerweile, also was Minkorrekt angeht, auf so festen Beinen stehen, dass wir uns Gedanken machen können über andere Projekte. Dass wir sagen können, komm, wir können mal gucken, weiß nicht, wir haben mal eine Zeit lang Twitch-Streams gemacht und haben mal geguckt, so macht uns das Spaß, probieren wir mal aus. Haben wir eine Zeit lang gemacht, haben wir irgendwann wieder gelassen, weil es dann doch irgendwie schwierig wurde, weil ich halt auch weit weg war und so und das technisch schwierig war. Aber auch da haben wir überlegt, ob wir das vielleicht mal wieder machen. Wir haben jetzt keine wirklich festen Pläne, aber es sind halt, es ergeben sich immer wieder Möglichkeiten. Und das ist eigentlich das, was es auch so spannend macht.
Und ich würde halt auch sagen, wir sind auch in gewisser Weise angekommen. Ne? Ja, sehr glücklich und zufrieden mit dem, was wir gerade machen. Ja.
Danke vielmals. Damit sind wir am Ende angelangt, wo es wie immer die allerbeliebteste Rubrik gibt. Ich glaube, in allen Podcasts die beliebteste Rubrik sind die Ankündigungen und Tipps am Ende. Aber wir machen das trotzdem, der Parteienverkehre der Science-Busters durchzusagen, zumal es ja da einige interessante Dinge gibt. Zum Beispiel noch einmal vor der Sommerpause fragt die Science-Busters live auf Radio FM4.
Genau, live auf FM4, rund ums Klima, alles, was ihr über das Klima wissen wollt, könnt ihr uns da fragen. Und wenn wir die Antworten wissen, dann sagen wir euch die Antworten. Und wir sind in dem Fall Reinhard Steurer, Professor für Politikwissenschaft an der BOKU Wien und Thomas Brudermann, Professor für Klimapsychologie von der Uni Graz. Am 17. Juni findet das statt, live ab 13 Uhr und Fragen dazu schickt uns gerne per E-Mail.
Nach der Sommerpause geht es dann weiter. Mitte September kommt die nächste Ausgabe von Frag die Science-Busters auf Radio FM4. Live gibt es vor dem Sommer noch einen Auftritt im Theater im Park am 16. Juni. Dann ist für Planet B, wie die Show heißen wird oder heißt, die wir dort aufführen, Sommerpause und geht nach dem Sommer weiter mit am 14. September mit TV-Spezial heißt es, wieder im Theater im Park, was den Grund hat, dass wir neue Fernsehshows aufzeichnen und dann die Nummern davor immer voraufführen, also vorpremieren für unsere TV-Aufzeichnung. Das sind Shows, die sind wie die Diamanten, die haben eingebaute Fehler und die gibt's aber nur einmal so. Nämlich am 14. September im Theater im Park in Wien, dann sind wir am 7. November in der Listhalle in Graz und in Deutschland sind wir einmal im Herbst am 18. November in den Wühlmäusen in Berlin. Und wenn wir schon im Theater im Park sind, am 16. Juni, spielen wir auch gleich Science Busters for Kids, unsere Show für Kinder und ihre Eltern, Großeltern, größeren Geschwister. Und wer immer mitgehen möchte, am 16. Juni ist schon fast voll, deshalb spielen wir am 14.9., wo wir ja mit TV-Spezial auch wieder im Theater im Park sind, gleichermaßen am Vormittag Science Busters for Kids und dazwischen am 29. August in Korneuburg im Augusteum ebenso.
Und wer weiter denken möchte fürs Jahr, es ist mit den Silvesterfeierlichkeiten wie mit den Weihnachtsgeschenken. Man kann nie früh genug anfangen, sich darum zu kümmern. Deswegen verkünden wir hiermit, dass am 31.12. Silvester wieder Silvestervorstellungen stattfinden werden. Der Science Busters und zwar im Stadtsaal Wien. Und das wird auch die letzte Show des Jahres sein.
Wie schon angekündigt, zeichnen wir neue TV-Shows auf im Herbst für den ORF. Im September und im November an der Uni Graz, sobald es dafür Tickets gibt, sagen wir Bescheid. Infos dazu findet man unter sciencebusters.at.
Das rosa Trikot des USV Furt mit dem Science Buster Logo drauf, das auch in Blau und Grün erhältlich ist, wenn man die Torleute des Fußballvereins nachspielen möchte. Die Trikots, wo wir gesponsert haben, die kann man kaufen, die kann man bestellen und zwar unter obmann@usvfurt.at oder unter der WhatsApp-Nummer 00436643906556. Und in den Shownotes ist das auch nochmal zu finden und da kann man sich die Farbe, die Größe und die Rückennummer aussuchen.
Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Korrigieren, Diamanten pressen, polieren, Fehler einbauen und was immer man noch mit einem Podcast alles machen kann. Danke Reinhard Remfort, Nikolaus Wörl und Florian Freistetter für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Tschüss.
Tschö.
Tschüss.
Tschüss. Außer... der neuen Live-Kommission. Historisches Dokument.
Ja, das habe ich echt davor noch rausgezogen. Das war übrigens der Grund, warum ich wusste zu der Zeit schon, dass es den Podcast Methodisch Inkorrekt gibt. Das wusste ich vorher auch schon. Das ist immer wieder mal aufgetaucht. Aber da habe ich selbst noch nicht so wahnsinnig viele Podcasts gehört. Und Methodisch Inkorrekt habe ich nicht gehört. Und ich habe dann, glaube ich, es war im Oktober. Und da war Uli Verschober und irgendwann im Sommer drauf, also das muss ich sagen, ein halbes Jahr später, beim Radfahren, also eine Radtour gemacht und irgendwie ist mir in den Sinn gekommen, ja, da war doch mal, da habe ich dann schon gewusst, es gibt einen Podcast, aber ich habe immer noch nichts gehört davon, ich habe immer öfter gesehen, es gibt einen Podcast und da habe ich gedacht, aber der war doch mal bei uns und der hat doch vielleicht im Podcast drüber geredet. Da dachte ich, suche ich mal die Folge raus, wo er uns geredet hat und das war die erste Methodisch-Inkorrekt-Folge, die ich mir angehört habe und dann habe ich mir trotzdem gedacht, es ist halt ein cooler Podcast und seitdem habe ich dann den Podcast gehört. Also
na gut, du hörst Podcast beim Fahrradfahren, ich auch.
Also, ja, also,